Schönen Dank für die Begrüßung hier in Jever heute Morgen. Ich habe, als ich eingeladen wurde, hier heute zu predigen, gehört, dass ihr eine Themenreihe habt, die so beginnt: Wo komme ich her? Von zu Hause? Oder woher komme ich? Wer bin ich heute? Wer bin ich? Und wo gehe ich hin? Wo gehst du hin? Das sind so wichtige Fragen, die ganz persönlich eigentlich sind. Diese Frage soll ich nun heute Morgen aufnehmen: Wo gehst du hin? Wo gehe ich hin? Wir kennen wahrscheinlich alle den Titel des Romans Quo Vadis. Das ist die Geschichte, aus der man auch einige Filme gemacht hat, begründet auf einer alten christlichen Sage und Geschichte. Petrus, der in Jerusalem, in Rom, in Gefangenschaft gewesen ist, ist aus dem Gefängnis entflohen, vor der Verurteilung geflohen, und er begegnet nun vor den Toren der Stadt Rom dem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und er sieht ihn und erkennt ihn und fragt: Herr, wohin gehst du? Domine, quo vadis? Und der Herr sagt zu ihm und schaut ihn an: Petrus, ich gehe nach Jerusalem, nach Rom, um mich noch einmal dort kreuzigen zu lassen. Petrus ist sehr beschämt und entsetzt darüber, dass er auf der Flucht ist, und er geht zurück nach Rom. Und die Geschichte erzählt dann, dass er dort in Rom gekreuzigt wird. Daher kommt diese Frage, quo vadis? Das ist eine ganz persönliche Frage eigentlich, eine Frage, die so unterschiedlich beantwortet wird, wie wir alle nun unterschiedlich einmal sind. Jeder hat auf diese Frage eine andere Antwort. Wo kommst du her? Keiner von uns hat den gleichen Weg wie der andere. Es sind die Eltern, die uns geprägt haben, die Lehrer, die uns bestimmt haben, die Freunde, die wir hatten, manchmal auch schlechte Freunde, die wir hatten, die uns alle irgendwie beeinflusst haben, irgendwie geprägt haben, die alle mit dieser Frage zu tun haben und der Antwort darauf: Wo kommst du her? Was ist da alles in deinem Leben gewesen? Der eine hat diese Ausbildung, der andere jene Ausbildung gehabt, und der eine hat diese Schwächen und diese Stärken und der andere ganz andere. Und einige gibt es, die sagen: Ich habe überhaupt keine Schwächen, ich habe nur Stärken. Ich bin einfach perfekt. Das Leben ist davon geprägt, von dem, was gewesen ist. Das, was wir heute sind, sind wir geworden. Und zwar jeder von uns. Keiner ist so geboren, wie er heute ist. Da haben viele Dinge in unserem Leben eine Rolle gespielt. Und dann kommt die Frage nun dazu: Und wo gehen wir hin? Wo gehe ich hin? Wo gehst du hin? Diese Frage heute ist eigentlich die Frage nach dem Ziel. Das klang heute schon ein paar Mal in Liedern und in Gebeten an. Die Frage nach dem Ziel. Die Bibel ist der Meinung, Christen haben eine ganz unterschiedliche Vergangenheit. Aber sie haben alle gemeinsam ein Ziel. Das ist eine interessante Feststellung, die in der Bibel getroffen wird. Und da lese ich einige Worte aus dem Philipperbrief, die der Apostel Paulus geschrieben hat. Da sagt er, wenn er vom Ziel redet: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen möchte, nachdem ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es schon ergriffen habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was hinter mir ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das ist eine ganz großartige Formulierung, die hier im Neuen Testament steht, und es enthält eine wunderbare Botschaft, die heute Morgen am 9. März zu uns kommt und etwas in unserem Leben bewirken möchte. Das, was hier steht, es gilt uns, es ist für uns alle gut. Das, was der Apostel hier sagt. Er sagt zunächst einmal, ich vergesse, was da hinten ist. Da meint er die Vergangenheit, nicht? So, und all die Dinge, die er erlebt hat. Und wenn er sagt, ich vergesse, was da hinten ist, dann ist das gar nicht so leicht. Also wenn einer von uns sagt, das fällt mir schwer, dann verstehe ich das sehr gut. Und wenn einer sagt, das fällt mir ganz leicht zu vergessen, was da hinten ist, dann sage ich, na, wer weiß, ob der verstanden hat, worum es eigentlich geht. Bei Paulus ist alles gemeint, wenn er das sagt. Ich vergesse, was da hinten, alle seine Erfolge, alle seine Leistungen, aber auch die schweren Zeiten, die Entbehrungen, die Nöte, die Anfeindungen. Er sagt, all das, wenn ich das Ziel im Auge haben will, muss ich das loslassen. Wenn ich mich festhalte an dem, was gewesen ist, dann ist es so unwahrscheinlich schwer, das zu erreichen, was da vorne ist. Es geht doch um das Ziel. Wer sich an den Dingen der Vergangenheit festhält, der hat es schwer, das Ziel im Auge zu haben. Das ist eine ganz natürliche Erfahrung und es gibt Situationen, da bestimmt das Ziel alle Dinge in unserem Leben. Wir haben gerade so ein Stück Winterolympiade erlebt. Ich habe leider nur sehr wenig davon gesehen, aber man las das immer wieder, dass da einer gewonnen hat. Und ich weiß, dass die Leute, die da gewonnen haben, dafür sehr viel getan haben. Sie haben jahrelang darauf hingearbeitet. Es gibt keinen, der unter den Siegern war, der gesagt hat, ach ja, ich habe mich eigentlich gar nicht drum gekümmert. Ich habe gut gelebt, ich habe gut gegessen, gut getrunken, ich habe viel gefeiert und ich werde schon gewinnen. Der kommt gar nicht erst ran. Der hat viel Entbehrungen auf sich genommen, viel trainiert, viel geübt und was alles eingesetzt. Und nun hat er gewonnen. Oder er ist Zweiter geworden. Und alle, die weniger als drei sind, die sagen, es ist gar nicht wichtig zu gewinnen, Hauptsache wir waren dabei. Das will jeder bestätigen, der nicht gewonnen hat. Hauptsache ich war dabei. Aber alle haben etwas dafür getan. Denn das Ziel, das sie erreichen wollten, hat den Alltag bestimmt, ihr Leben bestimmt, alle Dinge bestimmt. Und so ist es ja mit vielen Dingen in unserem Leben. Wenn Paulus davon redet, dann meint er das große, einzigartige Ziel, das es im Leben eines Menschen gibt. Das möchte ich erreichen. Und das soll meinen Tag heute bestimmen. Darum treffe ich heute Entscheidungen. Darum tue ich diese und jene Dinge in meinem Leben. Oder nicht. Ich tue sie nicht, weil ich das Ziel im Auge habe. Weil ich es unbedingt erreichen möchte. Und dieses Ziel, das der Apostel hier meint, ist nicht der Friedhof. Und ist nicht der Sarg. Das ist nämlich kein Ziel. Ich habe in meinem Leben als Pastor sehr, sehr viele Menschen beerdigt. Ich weiß nicht, ungefähr 1000 Beerdigungen habe ich, glaube ich, gehabt. Das ist so, dass ich jedes Mal gedacht habe, wenn ich zum Friedhof gehe, ich könnte das Leben nicht ertragen, wenn das Ziel des Lebens wäre. Alles andere ist dann doch ohne Sinn, wenn alles da endet. Man kann sagen, ich habe dann eine Familie und ich habe Kinder und Enkelkinder und ich kümmere mich um die, aber die enden dann auch da. Was lohnt sich dann noch? Warum soll man sich dann noch einsetzen? Warum dann noch lieben? Weil alles doch da endet. Ich könnte das nicht ertragen. Wenn Paulus davon redet und wenn die Bibel davon redet, dann meint sie etwas ganz anderes, wenn sie von Ziel redet. Paulus redet vom Reich Gottes, das angeboten wird. Und von dem Kommen Jesu Christi. Er sagt das einfach so in einem kleinen Satz. Wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Und ich möchte alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Das will ich nicht aus den Augen verlieren. Und es gibt unheimlich viele Dinge, die das möchten, dass ich das aus dem Auge verliere. Dass ich etwas ganz anderes anvisiere. Dass ich eine ganz andere Planung habe für mein Leben, in der dieses Ziel überhaupt nicht vorkommt. Genau das Gegenteil davon erzählt der Apostel Paulus hier von seinem Leben. Dieses Ziel, sagt er, bestimmt alles, was ich tue, was ich denke, was ich plane. Alles wird von diesem Ziel her bestimmt wie bei einem guten Sportler. Oder in vielen anderen Berufen ist es auch so. Ich will ein Ziel erreichen. Und dafür müssen viele Dinge in meinem Leben genau so ausgerichtet werden, auf dieses Ziel hin. Und darum lohnt es sich, sein Denken zu verändern. Jesus lädt dazu ein. Das Ziel im Auge zu haben, ist möglich, wenn man sein Denken verändert. Und Paulus sagt nun, warum das bei ihm möglich ist. Denn den Wunsch hat ja jeder. Aber warum kann ich das? Warum ist das möglich? Und dann sagt er hier am Anfang, das alles passiert. Ich habe das Ziel im Auge. Ich möchte es wirklich erreichen. Und das Erste, was passiert ist, nachdem ich von Christus Jesus ergriffen bin. Das ist eine großartige Voraussetzung in der Bibel, ein Geschenk, das mir gemacht wird, dass nicht ich es anfangen muss, sondern dass er es anfängt, nachdem ich von Christus Jesus ergriffen bin. Wie ist das bei uns? Ist das ein Faktum? Ist es passiert, dass er mich ergriffen hat? Dieses Ergriffensein ist nicht eine Sache des Gefühls an erster Stelle. So wie mich eine wunderbare Musik ergreifen kann oder ein herrliches Bild oder ein schöner Sonnenaufgang am Morgen kann mich ergreifen. Man ist ganz ergriffen, sagt man. Das ist nicht gemeint, dieses an erster Stelle Gefühlsmäßige. Sondern er hat mich an die Hand genommen. Er hält mich fest. Ich bin bei ihm gut aufgehoben. Er hat mich ergriffen und ich habe eingeschlagen. Ich habe seine ausgestreckte Hand angenommen und jetzt hält er mich fest. Er hat mich ergriffen, wirklich in die Hand genommen. In der Bibel steht das einmal sogar so, er hat mich in seine Hände gezeichnet. Und das versteht jeder, der einmal etwas mit dem Evangelium zu tun gehabt hat, dass die gekreuzigten und durchbohrten Hände Jesu Christi da zu sehen sind. Er hat mich in seine Hände gezeichnet. Ihr seid mit einem hohen Preis erkauft, nachdem ich von Christus Jesus ergriffen bin. Das ist die Voraussetzung für alles andere. Sonst kann man das Ziel nicht im Auge haben. Da sind so viele andere Dinge. Er hat mich an die Hand genommen. Und ich weiß nun, wer er ist. Paulus sagt hier in diesem Abschnitt ein paar Mal, ich habe ihn erkannt. Ich weiß, wer er ist. Wissen wir, wer er ist? Es gibt so viele Bekenntnisse zu Jesus, die so leicht sind, so oberflächlich sind, die das Wort Herr auch benutzen, aber die gar nichts eigentlich damit zu tun haben. Ich habe das Ziel im Auge, weil ich ihn erkannt habe. Ich weiß, wer er ist. Liebe Schwestern und Brüder, das ist wahrscheinlich das Allerbeste, was passieren kann in meinem Leben. Dass ich erkannt habe, wer er ist. Es geht um nichts anderes als um ihn. Und wenn vom Ziel die Rede ist, dann geht es auch um nichts anderes als um ihn. Er interessiert mich, weil ich weiß, wer er ist. Wer das nicht weiß, den interessiert Jesus überhaupt nicht. Und ich weiß auch, warum viele Menschen nicht glauben. Ich weiß das ganz genau. Sie sind der Meinung, dass sie Jesus nicht brauchen. Und darum glauben sie nicht. Natürlich nicht. Wozu? Ein junger Mann sagte mir vor einiger Zeit, wissen Sie, Gott kann ich ja stehen lassen. Das könnte ich mir denken, dass Gott da ist. Aber Jesus, wozu? Warum brauche ich den? Das ist der Punkt, um den es in der Bibel geht. Jesus von Nazareth. Man kann ihn übersehen, man kann ihn auslachen, man kann ihn verachten, man kann ihn sogar verfolgen. Man kann ihn auch fromm verniedlichen, wie viele das tun, fromm verniedlichen. So, ich habe ihn in der Tasche, ja, wenn ich ihn brauche, dann hole ich ihn raus, dann rufe ich ihn. Aber zu sagen hat er nichts. Reinreden darf er nicht in mein Leben. Es ist gut, dass er da ist, wenn ich ihn brauche. Aber sonst spielt er keine Rolle. Da hat auch einer noch überhaupt nicht verstanden, wer er ist. Wer dieser Jesus von Nazareth wirklich ist. Das alles, dass man es so tun kann, auf fromm so tun kann, ist ein Zeichen dafür, dass man nicht wirklich weiß, wer er ist. Er ist doch der, dem alles gehört. Die Vergangenheit und die Zukunft. Dem alles gehört, wirklich alles, die ganze Welt gehört ihm. Nach seinen Gesetzen ziehen die Sterne ihre Bahnen, nicht weil wir es so festgelegt haben. Nach seinen Gesetzen ziehen die Sterne ihre Bahnen, und zwar exakt. Man kann seine Uhr danach stellen, ganz, ganz genau. Und nach seinen Gesetzen wachsen die Blumen auf der Wiese, nicht nach unseren Gesetzen. Man kann es ein bisschen helfen, aber das, was da wirklich geschieht, das ist nicht von uns. Seine Gesetze, er ist der Herr. Man kann sich auch gegen sein Wort und sein Gebot stellen, das ist ohne weiteres möglich. Man kann dagegen leben, aber was kommt eigentlich dabei heraus, wenn man gegen sein Gebot lebt? Das können wir jeden Tag in der Zeitung nachlesen und in den Nachrichten hören, was rauskommt, wenn man gegen sein Gebot lebt. Chaos, Angst, Hunger, Ungerechtigkeit, Unterdrückung. Überall in der Welt, wo man gegen sein Gebot lebt, kommt es dabei heraus. Und dann gibt es einige ganz kluge Leute, die sagen, bitteschön, das alles ist ein Zeichen dafür, dass es Gott nicht gibt. Dass es solche Not gibt und solche Ungerechtigkeit und solches Unrecht gibt. Er ist dafür verantwortlich oder er ist nicht da. So kann man das natürlich drehen. Und es ist ein Beweis dafür, dass es gilt, was er gesagt hat. Wenn man dagegen lebt, geht alles kaputt. Selbst die Natur geht kaputt, wenn man gegen sein Wort und sein Gebot, sein gutes Gesetz lebt. Das haben wir längst alle festgestellt. Und so wird niemand reden, dem einmal die Augen aufgegangen sind für das, was er wirklich ist. Wer einmal erkannt hat, wer Jesus Christus wirklich ist, da weiß einer plötzlich, wie Paulus hier in diesem Kapitel, ohne ihn ist alles nichts. Er braucht sogar noch ein viel stärkeres Wort da, das wir so nicht brauchen. Er sagt, wisst ihr, ohne ihn ist alles Dreck. Alles andere. Und dann hat er aufgezählt, was er alles gewesen ist, der Apostel Paulus. Der war, bevor er Christ wurde, ein frömmerer Mensch als wir alle zusammen. Er kannte das ganze Alte Testament auswendig. Er war ein Pharisäer von Pharisäern, ein Hebräer von Hebräern. Er war einer, der zur strengsten religiösen Partei seiner Zeit angehörte. Er war einer, der das Gesetz, soweit er es konnte, untadelig, sagt er, gehalten hat. Es war ihm in die Wiege gelegt worden, dass er zu den Juden gehörte. Und er hatte Vollmachten in seiner Tasche von der obersten Stelle, um alle die das nicht glaubten, sondern sich da verführen ließen, an diesen Jesus zu glauben. ins Gefängnis bringen konnte. Dann erkannte er, wer Jesus wirklich ist. Und alles in seinem Leben veränderte sich. Alles. Es geht mir nur noch um ihn, denn ich weiß, wer er ist. Mensch, ich habe ihn erkannt. Ich weiß, was das bedeutet, zu ihm zu gehören. Das tausche ich doch nicht ein. Ich möchte alles einsetzen, jetzt sagt er hier, um ihn zu behalten. Wenn einer einmal erkannt hat, ein bisschen davon erkannt hat, wer Jesus Christus wirklich ist, dann bekommt er eine große Sehnsucht danach, es immer mehr zu erkennen. Immer mehr davon zu erkennen. Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung immer mehr, immer ein bisschen besser, nachdem ich weiß, wer er ist, nachdem er mich ergriffen hat. Ohne ihn ist alles andere nichts, nichts wert. Das sind ja ungeheure Behauptungen, die hier stehen. Das sind ja Dinge, wenn das so ist, kann man es gar nicht verstehen, dass man daran vorbeigehen kann. Ich habe ihn erkannt, ich weiß, wer er ist, und weil ich das weiß, will ich nichts anderes als zu ihm gehören. Und da möchte ich mich Paulus ganz und gar anschließen. Ich möchte nichts anderes. Ich möchte zu ihm gehören. Und das möchte ich immer im Auge haben. Ich möchte zu ihm gehören. Und das nicht als ein Spiel, sondern mit der ganzen Realität meines Lebens, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Kraft, mit all meinen Plänen. Ich möchte zu ihm gehören. Denn ohne ihn ist alles andere nichts. Unvorstellbar, dass manche Leute sagen, aber dafür habe ich keine Zeit. Ich auch. Auch in der Gemeinde gibt es das. Du, ich habe da keine Zeit. Ich weiß, wir haben Bibelstunde, aber ich habe da keine Zeit. Ich habe für ihn keine Zeit. Wenn ich verstanden habe, wer er ist, ist das unvorstellbar. Es ist doch mein Glück, er hat mich ergriffen. Alles andere kommt danach. Er hat mich ergriffen und ich habe in seine Hand einschlagen können. Er hält mich jetzt fest für immer. Er trägt mich sogar da, wo ich nicht alleine gehen kann. Da trägt er mich. Er ist gut. Wir kennen wahrscheinlich all diese ganz kleine Geschichte mit den Spuren im Sand, nicht? Wo einer sein Leben zurückblickend überschaut mit den Spuren im Sand und er sagt, Herr, aber du hast gesagt, du bist immer bei mir, bloß da sind, gibt's einige Spuren, da sind nur, ist nur eine Spur, da sind nicht vier Füße, sondern nur zwei. Das waren meine schwersten Zeiten, Herr. Warum bin ich da alleine? War nur zwei Spuren. Zwei Füße. Und der Herr sagt, das sind die Zeiten, in denen ich dich getragen habe. Als du nicht mehr konntest. Das ist er. Ich habe ihn erkannt und die Kraft seiner Auferstehung am Ziel, wenn wir vom Ziel reden, da ist er. Da ist sein Reich, da ist das Haus des Vaters, der ihn mir entgegengeschickt hat, den Sohn, den Heiland. Und da werde ich erwartet und da wohnt die Liebe. Das ist das Ziel. Das ist die himmlische Berufung Gottes, nennt Paulus das hier, in Christus Jesus. Und dafür ist der Herr gestorben, für nichts anderes. Dass das gelingt, er hat mich erlöst, er lebt. Und darum kümmert mich alles, was da hinten ist, nichts. Da gibt es so viele Dinge, die mich belasten. Ich war vor einiger Zeit in einer Gemeinde in Ostfriesland, da ganz weit weg, da haben die nach dem Gottesdienst mich gefragt, eine junge Frau, ob ich mit ihr sprechen könnte. Natürlich habe ich mit ihr gesprochen. Da sagt sie mir, das ist ganz interessant, was da steht im Evangelium, aber ich kann nicht zu der Gemeinde kommen. Ich sage, warum können Sie das nicht? Ja, sagt sie, wissen Sie, was die alles meinem Großvater angetan haben? Und dann zählte sie mir auf, was man alles ihrem Großvater angetan hat. Furchtbare Geschichten. aber dass sie das jetzt nicht loslassen konnte, dass sie nicht vergessen konnte, was da hinten war, das hat ihr Ziel zerstört. Das hat sie nicht mehr in der Gemeinde leben lassen. Was für eine Torheit! Ich vergesse, was da hinten ist. Auch die falschen Brüder, sagt Paulus, und die gibt's auch. Ich vergesse, was da hinten ist, und mich interessiert nur das, was da vorne ist. Meine Vergangenheit interessiert mich nicht mehr. Und das ist eine wunderbare Geschichte im Evangelium. Jesus ist an keiner Stelle interessiert an der Vergangenheit eines Menschen. An keiner Stelle. Er sagt, ja, ich weiß, ich kenne deine Vergangenheit, nur für Männer. Aber interessiert mich gar nicht. Er ist nur interessiert, dass ich mich nach vorne ausrichte. Dass ich mich abwende von dem, was da hinten ist. Auch von der Sünde. Und ihm anschließe. Er ist nicht interessiert an meine Vergangenheit. Darin sind wir nur interessiert. Wir sind sehr interessiert an der Vergangenheit anderer. Wir können auch so manchmal bohren. Weißt du noch damals? Ist alles vergeben aneinander, aber damals nicht. Das zerstört die Gemeinschaft. Ich vergesse, was da hinten ist. All diese Geschichten, die alle Wirklichkeit sind, aber die weg sind, mit denen ich nichts zu tun haben will. Mich interessiert nur das, was da vorne ist. Und wenn mich das noch interessiert und ich nicht vergeben kann, was da hinten ist, dann kann ich das Ziel nicht im Auge haben. Das ist die Schwierigkeit. Ich habe ihn erkannt, sagt Paulus. Und er hat mir ein Angebot gemacht. Ohne jede Vorleistung hat er mir ein Angebot gemacht und ich habe einschlagen dürfen in seine Hand. Und jetzt habe ich nur noch das Ziel im Auge. Und all die anderen Dinge werden davon beeinflusst. Merken andere Leute das eigentlich? Dass ich ein Ziel im Auge habe, das mehr ist als Geld verdienen oder irgendetwas anderes? Und zum Schluss die Frage, was hindert einen Menschen eigentlich, das Ziel wirklich im Auge zu haben? Sind es die Menschen, die ihn hindern? Oder die Menschenfurcht? Das ist bei vielen so. Oder ist es vielleicht das, was ich habe? Meine Arbeit, mein Ansehen, meine Titel? Oder ist es vielleicht der Streit und der Zank, der mich hindert, das Ziel im Auge zu haben? Streit und Zank und Machthunger haben immer das Potenzial in sich, dass man das Ziel aus dem Auge verliert. Oder ist es die Sünde? Sünde macht blind. Man kann nicht mehr richtig sehen. Das Ziel verschwindet. Das zu sagen, ich habe keine Zeit, das zählt nicht. Jesus hat gesagt, wenn das Reich Gottes zuerst da ist, alles andere rede ich. Alles andere fügt Gott hinzu. Und zum Schluss noch, einige gibt es, die sagen, sagt er, immer wieder Herr zu mir. Sie sagen, Herr, Herr, ja. Und sie tun nicht, was ich sage. Was sind das für Leute? Was nennt ihr mich, sagt der Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Paulus sagt, alles fängt mit ihm an. Ich habe ihn erkannt. Er hat mir ein Angebot gemacht. Ich habe dieses Angebot angenommen. Das war das Beste, was mir passieren konnte. Und er spricht das erste und das letzte Wort. Das heißt in der Bibel so, Jesus Christus ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Das heißt, ohne ihn geht das nicht mit dem Glauben. Ohne ihn geht es nicht. Man braucht ihn dazu. Ohne Jesus ist es unmöglich. Ich denke an einen jungen Mann, der sich nach einer Veranstaltung bekehren wollte. Aber er sagte, wissen Sie, bevor ich das tue, bevor ich Jesus Christus in mein Leben aufnehme, habe ich noch eine ganze Reihe von Fragen. Lassen Sie uns über die sprechen. Und dann werde ich entscheiden, ob ich ihn aufnehme. Nun wurde ihm gesagt, hör mal, machen wir das doch umgekehrt. Erstmal nimmst du Jesus Christus, den Herrn, auf in dein Leben. Oh, eigentlich, sagte er, ist es auch gut, ja. Dann kniet er da auch an der Bank und hat gebetet, hat gesagt, Jesus, ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Ich will, dass du der Herr meines Lebens bist. Ich will zu dir gehören. Und hat dann gesagt, wissen Sie, eine wesentliche Frage habe ich eigentlich nicht mehr. Er ist der Anfänger des Glaubens, der Christus Gottes. Ihn brauche ich. Ohne ihn habe ich niemals ein Ziel, denn ohne ihn ist alles nichts. Stellen wir uns zwei Männer vor, die gehen abends, spät abends über die Landstraße, durch den Regen und durch den Schmutz. Und der eine sagt so, ach Mensch, ja, alles was ich besitze, habe ich hier in diesem Sack. Ich weiß nicht, wo ich hingehöre, ich habe kein Zuhause, ich habe keinen, der auf mich wartet. Vielleicht werde ich da irgendwo in einer Scheune nachher übernachten. Ich weiß es nicht, es ist ganz egal, wo ich hingehe. Ob ich jetzt umkehre und vielleicht dahin gehe. Ich habe kein Ziel, ich bin nur so unterwegs. Und der andere, der da mit ihm geht, der geht durch den gleichen Nebel und durch die gleiche Nässe und alles. Aber der sagt, guck mal da hinten, da wo das Licht brennt, da wohnt meine Frau und meine Kinder, da werde ich erwartet, da gibt's ein gutes Essen heute Abend, da ist es gut. Der ist ganz anders unterwegs, nicht? Der hat doch ein Ziel. Die Bibel sagt, ohne Jesus wird ein Mensch nie ein Ziel haben. Denn niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und nun ist er da. Heute Morgen ist er uns begegnet. Er streckt uns die Hand entgegen und sagt, ich will. Er ergreift mich und ich schlage ein. Das Evangelium ist da, sein Wort ist da. Er ist gut und darum weiß ich es. Ich weiß, wer er ist. Und darum sage ich, ich vergesse, was hinten mir liegt und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Tja, bei ihm, in ihm ist alles und er ist gut. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.